wenn ich das loslasse und wirklich, so wie du ja jetzt Bilder malst, total nach einem Lustprinzip, total in diesem eigentlich, ich mache einfach nur noch das, was ich will, so, dann kommt, du malst jetzt Bilder aus deiner Sinnlichkeit heraus. Also deswegen kann ich praktisch, so, ich sehe praktisch, dass du einen Orgasmus hattest, wenn du da, also im übertragenen Sinne, ne? Oder vielleicht auch nicht, nicht nur im übertragenen Sinne.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier zum Teil 2 des Gesprächs von Luisa, Johanna und Frau A. Heute geht es um ja die Verbindung von Sexualität und Kunst im weitesten Sinne. Und Luisa hat eine super tolle Ankündigung mit euch zu teilen, beziehungsweise ihr könnt jetzt so ein ganz großes Stück von Luisa, was ich ja schon sehr lange kenne, könnt ihr jetzt auch kennenlernen. Also genau, ich hoffe, ihr seid sehr gespannt und freut euch darauf. Und bevor es losgeht, nochmal die Ankündigung, dass ihr jetzt noch genau 1 Woche Zeit habt, um bei unserer Charity-Duo-Date-Aktion mitzumachen, in der wir Luisa und ich, ein Duo-Date mit uns beiden verlosen. 4 Stunden könnt ihr mit uns den Himmel auf Erden genießen. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, euch Lose zu besorgen, indem ihr spendet an eine der Organisationen, die wir uns ausgesucht haben. Die Infos dazu findet ihr unten verlinkt und dann auf meiner Website lenia-escort-berlin.de. Genau, da findet ihr die Organisation erklärt und aufgelistet und alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen. Und genau, je mehr Spenden ihr kauft, desto höher sind eure Chancen. Also spendet vielleicht nochmal ein bisschen mehr und ja, wir freuen uns riesig, wie viel schon zusammengekommen ist. Es ist einfach jedes Jahr so toll für uns, da irgendwie so einen Beitrag leisten zu können. Und genau, vielen Dank dafür und jetzt übergebe ich den Redestab. Viel Spaß mit den 3 Künstlerinnen. Tschüss, eure Lenia.
Weil wir jetzt so lange über mein anderes Thema geredet haben, mache ich jetzt einen Bruch, aber nur einen kleinen. Weil es ist ja schon spannend, dass ihr ja das Wahrnehmen der Welt vielleicht auch in einen für jeden sichtbaren Kontext, nicht Kontext, für jeden sichtbares Ergebnis bringt, und zwar in eurer Kunst. Genau. Kann ich das so stehen lassen?
Ja.
Okay, und darüber würde ich jetzt schon, also was ich schon auch gerne jetzt als erstes einmal klären würde, weil das ist eigentlich die für mich uninteressanteste Frage, ist, ich meine, Johanna, wir kennen uns ja noch aus dem Studium, vielleicht auch einmal gesagt, es war ja so, du hast dann überlegt, ich mache Tantra, einfach auch, um dich zu finanzieren. Also es war dann ja so, du bist fertig, jetzt muss eine Finanzquelle kommen. Das heißt, deine Sexarbeit finanziert deine Kunst, die du machst.
Ja.
Sonst, glaube ich, wäre das echt schwierig.
Ja, das stimmt.
Und bei Luisa, bei dir ist es ja eigentlich vielleicht auch ziemlich ähnlich. Und ja, da würde ich einfach gerne mal drüber sprechen, was die Verbindung so zwischen Kunst und Sexarbeit ist, warum ihr denkt, dass dieses Geschäft euch was ermöglicht, was vielleicht Taxifahren, das denkt man ja viel über Künstlerinnen, die so nicht so viel Geld sonst verdienen
oder Kellnern,
was so der Unterschied zu so einem Beruf ist.
Also den Unterschied kann ich vielleicht gar nicht klar benennen, weil ich noch nie Taxi gefahren bin und noch nie gekellnert habe. Und an dieser Stelle kann ich zumindest auch direkt schon mal sagen, die Tantra-Massage ist für mich nicht einfach nur der notwendige Job, den ich brauche, um meine Kunst finanzieren zu können, sondern es ist auch einfach definitiv eine Leidenschaft. Und wenn mir jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, entscheide ich heute nur noch Tantra oder Kunst, ich wüsste nicht, was ich sage. Also ich liebe beides extrem, aber natürlich ist die Tantra-Massage und das Geld, was ich damit verdiene, die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt Kunst machen kann, weil Kunst... Also es ist im besten Fall ein Nullsummenspiel. So ich butter unglaublich viel Geld da rein und kriege am Ende auf jeden Fall, wenn ich was zurückkriege, höchstens so viel, dass es das deckt, was ich dafür ausgegeben habe, aber nie, dass ich damit wirklich einen Verdienst habe. das ist mit der Tantra-Massage und wahrscheinlich im ganzen Sexarbeitssektor halt einfach anders. Also, und das, da bin ich eigentlich vielleicht schon an dem Punkt, wo ich gerne diese Geschichte erzählen würde, die ich Ariana heute schon mal erzählt habe, weil es mich so ein bisschen wütend gemacht hat vielleicht. Es war ein Kunde bei mir und der hatte meine Webseite entdeckt, meine Kunstwebseite, und hatte sich die Dinge darauf angeguckt. Und es ist nicht unüblich, dass Leute sich auch die künstlerischen Dinge angucke, die ich tue, die dann zu mir später in die Massage kommen. Aber er kam nun auch mit dem Interesse, über meine Kunst zu sprechen. Und er ist so reingekommen und hatte so seinen Zeitraum gebucht und hat das Geld für diesen Zeitraum auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du, eigentlich ist es mir im Grunde egal, wie viel wir jetzt massieren, aber ich möchte in erster Linie jetzt erstmal über deine Kunst sprechen. Und dann haben wir echt lang und ausführlich über meine Kunst gesprochen. Es war total spannend und es war ein super schönes Gespräch und ich fand es auch sehr bereichernd und inspirierend und auch mit welchem Blick und Detail er sich meiner Kunst gewidmet hat. Das war irgendwie eine richtige Wohltat, so, dass sich das jemand so gut anguckt und in gewisser Weise bereit ist, dafür Geld zu zahlen, mit mir über meine Kunst zu sprechen. Weil ich da in dem Moment, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie ähnlich, und ich habe das eingangs von dieser Podcast-Folge schon mal gesagt, ich tue sehr ähnliche Dinge mit der Kunst und mit der Tantra-Massage. In beiden Fällen mache ich mich irgendwie nackt und in beiden Fällen berühre ich. Genau. In der Kunst ist es natürlich eher alles metaphorisch zu verstehen, das Nacktmachen, obwohl ich mache mich auch in meiner Kunst physisch nackt, aber noch viel mehr auf so einer emotionalen Ebene. Also es ist mein Seelenstriptease, den ich da irgendwie mache und der Welt zur Schau stelle. Und wie selbstverständlich das einfach die ganze Zeit konsumiert wird, ohne dass jemand auf die Idee kommt, dass man dafür Geld zahlen könnte. Aber in der Tantra-Massage, da kommen Leute ja andauernd und bezahlen Geld dafür, dass ich nackt bin und dass ich ihnen nahe komme und dass ich sie berühre. Und das fand ich so schön bei diesem Kunden, weil der ja auch gesagt hat, ja, aber deine Kunst hat mich ja schon berührt. Also so. Und er hat Geld gezahlt und es war irgendwie so, wow, krass, ja. Oh Mann, wenn das immer so wäre. Und es ist natürlich unglaublich schwer und das ist das Leiden von jedem Künstler auf diesem Planeten, schätze ich, dass es total schwer ist, das irgendwie gut zu vermarkten. Und ich meine, es tut mir total gut, jedes Mal, wenn mir Menschen sagen, dass sie berührt sind von dem, was ich tue. Und so selten, also passiert das nicht. Ich kriege auch andauernd Mail zu Menschen, die mir schreiben, hey, voll cool, das hat mich voll, also das war total inspirierend und es war schön zu sehen, was du tust. Nur es findet halt ausschließlich Anerkennung in Form von Worten und nie in Form von Geld. Und da hatte ich tatsächlich einfach so einen kurzen Wutmoment von, wie leicht es ist, Geld zu verdienen, indem ich mich einfach nur physisch nackt mache und Leute anfasse und wie schwer es ist, wenn ich es emotional tue.
Ich fände nochmal richtig wichtig, dass, ich weiß nicht, ob du das sagen möchtest, aber dass wir grob darüber sprechen, weil häufig denkt man ja, oder Leute, die sich nicht so damit auskennen, dass Künstler, ach, die verkaufen dann für so und so viel 1.000 Euro ein Bild und die verdienen ja eigentlich ganz gut. Magst du einmal kurz sagen, wie die eigentliche Realität wirklich aussieht von Kreativschaffenden?
Also ich meine, ich kann das ja jetzt nicht über jeden Menschen sagen, weil es ganz bestimmt auch Menschen gibt, die Bilder malen und die gut verkaufen und viel Geld dafür bekommen. Meine Realität ist halt, ich habe mir erstmal irgendwie eine künstlerische Nische ausgesucht, die ganz schwer zu verkaufen ist, weil ich hauptsächlich im performativen und installativen Bereich unterwegs bin. Das heißt, ich arbeite viel mit meinem Körper oder mit Videos, also Videos, die Performances dokumentieren. Und das ist nichts, was man sich in sein Wohnzimmer hängen kann. Das ist nichts, was man einfach in seine Hosentasche stecken kann und mitnehmen kann. Das ist halt irgendwas, das ist praktisch ein Event oder ein Erlebnis auf eine Art, dass ich verkaufe. Und wenn überhaupt, ließe sich das bezahlen, indem ich Eintrittsgelder nehme, wenn jemand zu einer Ausstellung kommt zum Beispiel, ähnlich wie bei einem Theaterbesuch. Genau, ist jetzt zum ersten Mal für mich die Idee aufgekommen, ob ich meine Kunst auf meiner Webseite, die ich ja frei zugänglich mache und von der ich eigentlich auch möchte, dass sie frei zugänglich ist, weil dafür schaffe ich die Kunst ja, hinter eine Paywall stecke oder sowas. Ein Teil, also irgendwas in mir protestiert da und sagt, nee, das so soll es nicht sein. Ich will, dass Leute es sehen. Vielleicht mal füge ich einfach einen Spendenbutton ein, damit Leute die Möglichkeit haben, wenn es ihnen gefallen hat, dass sie überhaupt, um die Idee anzuregen, dass es etwas ist, für das man Geld bezahlen könnte und dass da viel Zeit und Arbeit und Mühe drin steckt. Sehr, sehr viel. Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, wir leben auch gerade in einem Zeitalter, in dem viele Menschen unbewusst ganz viel kostenlosen Content kreieren. Mhm. Zum Beispiel dieser Podcast ist ja auch ein kostenloser Content, von dem niemand jetzt irgendwie finanziell profitiert im ersten Moment. Und irgendwie ist es eine ganz schöne Farce, dass man davon ausgeht, dass Künstler irgendwie von Luft und Liebe leben. Ja, und gleichzeitig, genauso wie Pornografie zum Beispiel, gibt es auch viel kostenlosen Content und der Schrei Pay for your Porn ist groß, aber im Endeffekt wird einfach nicht viel für diese Dinge bezahlt. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Mhm.
Es ist halt auch einfach so selbstverständlich, dass es alles umsonst ist. Mhm. Vielleicht würde es was ändern, wenn man einen generellen Konsens erschaffen würde, dass es nicht so sein sollte, aber das ist irgendwie total schwer, weil ich weiß nicht, wir stecken da seit Ewigkeiten drin, seit immer schon, oder? Ich weiß es nicht. Wann wurde Kunst jemals gut bezahlt? Also vielleicht damals, als Kunst fast ausschließlich Handwerk war, das man verkaufen konnte. Aber spätestens seit Kunst viel im digitalen Raum stattfindet, ist doch das meiste kostenlos. Mhm.
Ja. Und in dem Moment, wo man versucht, damit Geld zu verdienen, schadet es in Anführungszeichen ja dann doch wieder der Kunst, weil man sie vielleicht zu sehr kommerzialisiert oder zu sehr in dem Gedanken produziert, dass sie Mainstream ist oder dass sie irgendwie gefällig ist. Und das widerspricht ja so dem Kunstbegriff irgendwie. Also zum Beispiel, was ich dazu sagen kann, ist, bei mir geht es genauso wie dir, dass wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, entscheide dich entweder Kunst oder Escort, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Weil auch die Kunst lebt vom Escort und das Escort lebt von der Kunst. Irgendwie ist es so, auch wenn man denkt, es hängt nicht zusammen, hängt es für mich halt sehr krass zusammen. Mhm. Escort ist wie meine Muse. Und ich brauche das. Nicht nur finanziell, sondern auch seelisch und als Ausgleich. Und es gibt mir eben gleichzeitig, also dadurch, dass ich die finanzielle Freiheit habe, gibt es mir auch gleichzeitig die Freiheit, einfach zu machen, was ich will auf der künstlerischen Ebene, weil ich nämlich nicht darauf angewiesen bin, irgendwas zu verkaufen. Und das ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Ich glaube, ich könnte niemals Künstlerin sein, wenn ich darauf angewiesen wäre, weil ich jemand bin, der überhaupt nicht gut mit Druck klarkommt. Und wenn ich unter Druck stehen würde, meine Bilder zu verkaufen zu müssen und vielleicht auch Erfolg, den ich einmal hatte, beibehalten zu müssen, weil das ist ja auch nochmal ein Thema. Wenn man als Künstler einen Durchbruch hat, heißt das nicht, dass man in 5 Jahren immer noch Bilder verkauft, sondern es kann sein, dass mal ein Jahr lang super läuft und dann ist es auch vorbei.
Das ist halt einfach dann kurz dieser Hype, dieses Aufflammen und dann ist es genauso schnell wieder weg.
Ja, und dann auch diesen Druck zu erleben, wenn man gerade an dem Peak ist, kann ich jetzt auch an dem Peak bleiben oder geht es noch weiter bergauf oder bergab? Das ist wie wenn mein ganzes Geld von irgendeinem Aktiendepot abhängig ist, wo ich nicht weiß, was am nächsten Tag passiert. Und diese Sicherheit zu haben, die führt bei mir dazu, dass ich finde, dass ich die beste Kunst mache, die ich jemals gemacht habe. Also das ist mein Punkt dazu.
Und jetzt ja. Ich würde eigentlich ganz gerne, habe ich gerade überlegt, ob ich jetzt auch schon thematisch einsteigen würde, also, oder habt ihr noch was?
Nee, also ich habe kurz gedacht, eine Frage, die ich jetzt mal an dich hätte, Lisa. Du hast es gerade so schön gesagt, dass die Sexarbeit auch irgendwie deine Muse ist. Mhm. Warum? Ich fühle es total.
Ja, warum? Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich erlebe ein bestimmtes Erlebnis und male deswegen etwas Bestimmtes, weil, also ich male ja, also ich mache große Ölgemälde und ich bin aber anders als Johanna, die eine Konzeptkünstlerin ist, so kann man es ja sagen, ne? Bin ich jemand, der nicht so richtig ein Konzept hat. Also ich weiß nicht, wenn ich ein Bild anfange, wie es am Ende aussehen wird. Und ich übermale auch ganz viel. Aber trotzdem geben mir manchmal Momente, die ich habe, einen Impuls. Und diesen Impuls verfolge ich dann wie eine vielleicht eine bestimmte Wut oder so, wo ich dann irgendwie etwas Bestimmtes spüre und denke, hey, wenn mir irgendwas Bestimmtes passiert ist, diese Wut dann umsetze. Oder einmal zum Beispiel war ich irgendwie sehr verliebt in einen Kunden tatsächlich. Und ich habe das auch klar getrennt. Es gibt bei mir klare Trennung und trotzdem bin ich ja nicht jemand, der total emotionslos ist. Und ich habe mit diesem Kunden einen krassen Tag erlebt. Wir waren in einem Museum und sind dann spazieren gegangen und die Sonne hat geschienen und es war wahnsinnig romantisch und wir waren auf einer Brücke und ich weiß auch nicht, es gab so ein paar Momente, die dann irgendwie so ein Film in meinem Kopf waren und ich plötzlich irgendwie Momente dann einfach auf die Leinwand gebracht habe, ohne dass jemand Außenstehendes das jetzt überhaupt in Zusammenhang bringen könnte. Also man könnte wahrscheinlich gar nicht sagen, ah ja, da war das und das. Oder zum Beispiel, dass ich versuche immer wieder in meinen Bildern diese Gefühle wie festzuhalten, die ich habe, wenn ich gerade ein wahnsinnig sinnliches Erlebnis habe. Und das ist halt oft so im Escort, weil es vielleicht auch so durch mein Gegenüber verstärkt wird, weil der auch gerade so ein sinnliches Erlebnis hat und es dann, also ich bin ein Mensch, ich kann mir auch keine Blutfilme angucken oder Horrorfilme oder Grey's Anatomy oder so, weil ich direkt Schmerzen spüre, wenn jemand anders sich das Bein bricht oder wenn mir jemand nur erzählt von seiner Operation, dann geht es mir richtig schlecht und ich sage dann mal, bitte hör auf davon zu sprechen, ich kann mir das jetzt nicht anhören. Genauso geht es mir aber auch im Positiven. Wenn jemand vor meinen Augen einen Orgasmus hat, ich nur zuschaue, dann fühlt es sich fast so an, als hätte ich den Orgasmus, weil ich jemand bin, der sehr diese Gefühle von dem anderen irgendwie aufnehmen kann und dann verstärkt in mir drin. Und das versuche ich dann irgendwie in dem Moment, also weil es dann meine eigenen Gefühle so sehr verstärkt, versuche ich das dann auf die Leinwand zu bringen. Aber es ist super schwer, das zu erklären. Aber ich würde sagen, so ist es eben diese Muse.
Mhm. Ja. Darf ich noch was, ich weiß nicht, vielleicht ergänzen oder so? Weil ich fand es schon auch echt spannend, du bist ja vorher dolle aus einer Situation, die du irgendwie darstellen musstest, gegangen oder die du darstellen wolltest, wie eine bestimmte Szene, die aber, sagen wir mal, eine gefährliche Szene war zu dem, was du jetzt darstellst. Beispiel irgendwas am See, also so ein Picknick am See.
Ja, ich musste mehr in die Richtung von Design, also mehr Auftragsarbeit machen davor, ja. Ich habe mich mehr in die Richtung Auftragsarbeit spezialisiert gehabt ursprünglich, ja.
Und dann gab es ja den Punkt, wo du auch wirklich, das war, glaube ich, auch, ich finde, das kann man schon sagen, wie eine kleine Krise hattest, wo es darum ging, wie bringe ich jetzt meine Erlebnisse, die ich im Escort habe, auch auf meine Bilder? Und kannst du jetzt sagen, wie du das geschafft hast, da einen Weg für dich zu finden, dass du damit auch zufrieden bist?
Also ich glaube, ich bin immer noch nicht zufrieden. Aber ja, ich hatte diese Krise, dass ich eigentlich gesagt habe, boah, ich erlebe Sachen, die würde ich am liebsten jemanden anderen teilhaben lassen, jemand anderen an dem, was ich da erlebe. Und ich glaube, ich muss zum Ende zu dem Punkt kommen, zu sagen, nee, ich kann es einfach nicht. Es kann einfach, das ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Und mich auch davon zu befreien, dass ich explizit bin, damit irgendwas Bestimmtes zu erklären. Und ich habe an einem bestimmten Punkt begriffen, dass ich einfach, wenn ich einfach mache, was ich will und einfach nicht nachdenke, ob das jetzt ein Symbol für irgendwas sein könnte oder wie ich das am besten symbolisch darstelle, in dem Moment, wo ich einfach wirklich rein aus einem intuitiven Gefühl von, ach ja, ich könnte ja jetzt das und das machen, why not? Dann mach's halt. Wenn ich in diesem Modus bin, dann funktioniert es und tatsächlich macht es dann am Ende auch was mit den Personen, die dann davor stehen und die sagen dann, ah, oh wow, okay, ich spüre hier das und das oder so. obwohl ich tatsächlich das dann losgelassen habe, eigentlich etwas aussagen zu wollen.
Und es ist total lustig, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dich jetzt sprechen höre, man könnte das praktisch ausschneiden und auf Sexualität übertragen. Weil es ist doch irgendwie wieder genau das mit dem, sobald ich in der Form von Performance-Druck bin, irgendwas liefern zu müssen auf eine ganz bestimmte Art oder denke, ich muss jetzt so dabei aussehen oder ich muss das und das machen und dann, ne, und wie du jetzt sagst, oh, ich muss das und das auf die Leinwand bringen und es muss das und das aussagen oder was bedeutet es. Wenn ich das loslasse und wirklich, so wie du ja jetzt Bilder malst, total nach einem Lustprinzip, total in diesem eigentlich, ich mache einfach nur noch das, was ich will, so, dann kommt, du malst jetzt Bilder aus deiner Sinnlichkeit heraus. Also jetzt bist du ja bei dir und erlebst dich in deiner Sinnlichkeit, auch beim Malen. Und das sieht man den Bildern total an und deswegen sind sie sexy. Also deswegen kann ich praktisch, so, ich sehe praktisch, dass du einen Orgasmus hattest, wenn du da, also im übertragenen Sinne, ne? Oder vielleicht auch nicht, nicht nur im übertragenen Sinne, wenn du sie gemalt hast, aber es ist so, genau. Ja, da ist nichts verstellt dran.
Ja, der Hedonismus ist halt auch ziemlich stark eingezogen oder dieses Opulente ist auch in deine Bilder mit eingezogen und ich finde es auch spannend, du begrüßt ja die Zuhörenden immer mit, hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Und ich finde so, man sieht jetzt die Abenteuerlust und den Hedonismus, man wird damit aber so dolle konfrontiert, dass man dazu halt auch eine Verbindung aufbaut beim Betrachten deiner Werke. Und wenn ich, darf ich es einmal vielleicht versuchen, bildlich zu erklären, ja, wovon wir reden?
Ich kann das ja immer nicht richtig.
Weil ich glaube, einer deiner ersten Skizzen, da war ich dann auch so, Luisa, das muss noch mal ein bisschen sich sättigen. Da hattest du irgendwie eine Vulva skizziert oder eine breitbeinige Frau, die gesquirtet hat irgendwie. Und hast mich gefragt, wie ich das finde. Und zum Beispiel diese Elemente, die sieht man jetzt, also so sehen deine Bilder nicht aus. Mhm. Jetzt sind es Vasen, die umfallen, wo Wasser rauswogt. Wir sehen schon auch nackte oder Frauenkörper, aber die sind auch nicht nackt, sondern sind eigentlich entstehen aus Mustern oder aus Blüten oder drüben haben wir, glaube ich, ein schönes Kleid. Also Johanna, magst du noch mal ein bisschen unterstützen?
Ja, total. Genau, also nichts daran wirft sozusagen mit der Wurst nach dem Hund. So, es ist nicht. Also ich finde schon, dass deine Bilder einen total überfallen, sie überwältigen einen, sie sind so üppig, es ist sehr, sehr viel, aber nichts davon ist direkt und explizit. Man muss irgendwie dreimal hingucken, bevor man erkennt, dass aus den Mustern Frauenkörper rauskommt oder das, also es sind so kleine Elemente, also nein, eigentlich jedes Element für sich genommen schreit nach Lust und nach blühendem Leben, so, aber es drängt sich nicht auf im Sinne von, guck, ich zeige dir jetzt Sex. Also es ist nicht auf so eine plakative Art, es ist auf so eine ganz subtile Art, wie es sich anpirscht und dann aber da total überwältigt bei. So geht's mir, ja.
Das macht mich ganz verlegen.
Und also jetzt, das ist jetzt vielleicht doch mal das, was ich im Moment gerade viel lese und vielleicht auch recht esoterisch, aber ich finde es auch so stark, ich finde ja dieses männlich-weiblich schon schwierig, wenn man das auf Personen bezieht, aber es gibt halt einfach dieses weibliche, schöpferische Prinzip, Sachen passieren einem, man reflektiert die vielleicht auch nicht im Sinne von, ich setze mich hin und schreibe jetzt eine Liste oder analysiere das, sondern die Reflexion passiert in einem anderen Form von Tun, sei es zum Beispiel, und also jetzt ist es, weil ich auch dieses Medium aufwähle. Ich mal auch oder einen künstlerischen Ausdruck, deswegen fällt es mir schwer, ein anderes Feld dort zu finden. Aber dass das sozusagen die Reflexion ist und die passiert nicht damit, dass ich mir vorher überlegt habe, so wird es, sondern man dieses Anfangen, ne, man muss diesen Punkt finden, wo man anfängt und wie sich dann alles ergibt. Und teilweise ist es auch so in deinen Bildern, die sind sehr opulent. Vielleicht kann man das jetzt schon sagen, auch sichtbar auf deiner Webseite. Ja. Für diejenigen, die jetzt denken, sie wollen das gerne
mal hören. Das ist jetzt eigentlich so der Great Reveal von dieser Podcast-Folge, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, tatsächlich zu sehen, was ich mache, weil ich mich jetzt traue. Link findet ihr den Link? Ich weiß nicht, ich sage jetzt auf jeden Fall meine Website. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es verlinke, weil ich weiß nicht genau, wie doll ich es verlinken möchte. Aber ihr findet mich unter luisa-frühling.de. Frühling natürlich mit UE. Nein, Ü geht ja nicht. Genau, also ich bin Luisa Frühling sozusagen. Das ist meine Kunstfigur. Die bin ich.
Ja, und das entfaltet sich alles. Und ich glaube, ein Problem, was ich auch in der Kunstwelt sehe, ist, dass sie schon relativ auch immer noch männlich dominiert wird. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Prinzipien, wie man auch Kunst machen kann. Aber ich glaube, so was ich jetzt so in deinen Bildern auch sehe, ist, dass das Wort Muße, also du überspitzt es oder bringst es so dolle, machst es so dolle sichtbar. Und gleichzeitig ist es so, ja, aber es ist ja gar nicht überlegt. Also wenn ein Bild so, ist es dann überhaupt noch Kunst, wenn du da nicht dir das alles so überlegt hast? Und ich hatte dir mal einen anderen Podcast geschickt mit, das ist mir eingefallen, ne?
Ich habe es mir nicht ausgedacht, es ist mir eingefallen.
Ich liebe den Satz.
Genau. Und das ist, fand ich irgendwie da, als ich den gehört habe, dachte ich, das ist einfach das, was Luisa immer in der Kunst macht und was so wichtig ist, weil es fällt in einen ein, es fällt einem zu, es begegnet einem. Und bei dir ist es ziemlich direkt sichtbar. Und jetzt würde ich gerne einmal zu Johanna
gehen. Du hast gerade so ein Gebären, so eine Gebärde gemacht, die so gebärend war. Es ist mir eingefallen. Und dann ja, hast du dieses, wie wenn ich sie gebären würde, die Bilder.
Aber das machst du auch. Also ich meine, du saust auch ordentlich rum. Also dein Boden sieht aus. Und
man kann nur mit Schutzkleidung ins Atelier kommen.
Genau, ich habe heute ein weißes Kleid an und bin in den Nebenraum verfrachtet worden. Nein, aber du, und es tropft und man sieht es, die sind riesig. Also jetzt auch die meisten Bilder sind wirklich, sagt man, Leben, also schon viel größer als Leben.
2 Meter hoch.
Ja, absolut raumgreifend.
Und an denen rackerst du dich halt dann auch ab, wenn du malst. Also es ist schon ein sehr körperlicher Prozess. Und auch wenn du sagst, ja, da wird auch viel mal übermalt. Es ist auch immer, also in jedem deiner Bilder ist ganz viel Leben, aber es ist auch immer ein Sterben, also immer ein Wegnehmen. Das hat jetzt hier keinen Raum. Das darf jetzt hier nicht drin sein, um das andere vielleicht auch wieder hervorzubringen.
Ja, um was anderem irgendwie Platz zu machen, weil ich will dann, dass da was anderes ist, noch zusätzlich. Und dann muss halt was anderes irgendwie noch Platz geben oder so. Ja.
Und weil das so einen schönen, also ich... so ein, irgendwie auch ein Kontrast. Johanna, magst du mal ein bisschen zu deiner Vorgehensweise?
Ja.
Weil du auch gleich gesagt hast, oh, den Satz finde ich auch so toll.
Ja, das ist spannend, weil ich ja tatsächlich viel konzeptioneller arbeite und gar nicht so sehr intuitiv. Und trotzdem ist es so, dass die Ideen mich irgendwie finden. Ach, das klingt so wahnsinnig abgedroschen, dieser Satz in dieser Kunstwelt. Aber
die Ideen hat mich gefunden.
Ja, genau. Und einfach trotzdem ist es leider so. Oder was heißt leider? Es ist wundervoll, dass es so ist. Ja. Aber es ist so, irgendwie Dinge passieren mir und ich möchte sie irgendwie verarbeiten und ich suche eine Form dafür.
Ja.
Und ich werkele an dieser Form vielleicht rum und sie sitzt nie so richtig und irgendwann gibt es diesen Moment und weiß zur Hölle, wie der entsteht. Ich weiß es nicht, zack, ist es da. Und dann weiß ich, was die passende Form dafür ist. Und es kommt mir in diesen Momenten nicht so vor, als hätte ich es mir ausgedacht, sondern als wäre es mir eingefallen. Auch wenn es konzeptionell ist, aber trotzdem. Es ist irgendwie, irgendwo ist da schon definitiv eine Parallele. Ich habe vorhin noch gedacht über den Zusammenhang zwischen Arbeit mit Sexualität und Kunst. Ich finde halt, und deswegen ist vielleicht auch die Sexarbeit an sich nochmal ausschlaggebender musisch für mich als andere Dinge mir im Leben passieren, wobei es auch andere Dinge gibt, die ich gerne künstlerisch verarbeite, aber da spüre ich es besonders doll, weil es auch eben so eine zutiefst physische und sinnliche Erfahrung ist, das mit der Sexarbeit. Genauso ist Kunst das auch. Und es ist auch ästhetisch. Also irgendwie sind das alles so Elemente, die ich in beiden Bereichen wiederfinde.
Und was ich jetzt aber auch nochmal ganz wichtig finde an der Stelle für euch beide zu sagen ist, ihr habt einen Job, der euch auch eine gewisse Zeit im Atelier oder in der Eigenarbeit ermöglicht. Also nicht, wenn wir jetzt sagen, ja, das fällt einem ein, es fällt einem halt leider meistens nicht ein, wenn man total stark eingebunden ist und sich keinen Raum dafür macht. Und wir haben ja vorhin total viel über Ritus und Zeitnehmen auch gesprochen und so ein bisschen, damit ist es halt auch vergleichbar, dass man wirklich den Raum schaffen muss, Und es manchmal halt nicht so ist, dass man vor der Leinwand oder vor dem Objekt oder vor dem Computer, wie man es dann auch immer umsetzt, sitzt und denkt, boah, jetzt ist meine Hand wie so geführt, jetzt habe ich Lust drauf zu gestalten, sondern es ist, auch dort kommt es halt beim Machen häufig, also
ja.
Kunst kommt halt auch vom Machen und Sex kommt auch vom Machen.
Ja, und man kann halt nicht, also beziehungsweise ich zum Beispiel könnte nicht Künstlerin sein, wenn ich in einem Café arbeiten würde zum Beispiel, weil ich müsste dann wirklich sehr, sehr viele Stunden in der Woche arbeiten, um meine Miete zu bezahlen. Und tatsächlich brauche ich die Zeit im Atelier. Ich brauche 3-4 Tage mindestens in der Woche im Atelier, wo ich dann halt sagen kann, ich setze mich jetzt hier hin mit einem Kaffee und manchmal sitze ich dann eine Stunde lang auf einem Sessel und starre auf mein Bild und es passiert überhaupt nichts.
Ja.
Und die Zeit, die mein Pinsel dann die Leinwand wirklich berührt, ist einfach auch nicht so groß wie die Zeit, in der ich einfach nur da sitze und gefühlt nichts tue, was einen auch wahnsinnig machen kann. Aber wenn ich mir wirklich nicht explizit diese Zeit nehmen kann, weshalb ich auch zum Beispiel Escort-Dates total krass einschränke und sage, okay, ich treffe mich nur in Hamburg mit Leuten und wirklich nur selten, sodass ich, dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme, mein eigentliches Dasein als Künstlerin auch zu vergessen, sondern wirklich, dass das immer noch der Hauptteil meiner Woche ist. Das brauche ich auch, um Kunst zu machen. Wohingegen man, wenn man halt einen Job hat, der einen 40 Stunden pro Woche kostet, dann halt Schwierigkeiten hat, irgendwie überhaupt diese Muße zu finden.
Total. Weil ich bei mir auch sagen kann, also die Tantra-Massage bringt mir nicht so viel Geld ein, dass ich wirklich entspannt viel Zeit habe. Es ist schon so, fühlt sich schon so an, als hätte ich einen relativ geregelten und getakteten Arbeitsalltag, wobei der große Vorteil eben ist, dass ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wann ich eine ganze Woche am Stück frei haben möchte und wann ich danach dann 2 Wochen am Stück komplett durcharbeite, auch einschließlich Samstag und Sonntag. Aber genau, weil es geht mir ganz genauso, wie du das auch gerade gesagt hast. Ich brauche dann Zeit am Stück, um mich wirklich intensiv drauf einlassen zu können. Weil das ist halt wie Sex zwischen Tür und Angel, funktioniert einfach nicht gut. Da hast du keinen qualitativen Sex. So, das sind halt diese Momente, wo man sagt, ich nehme jetzt Zeit für die Kunst. Also ich nehme jetzt wirklich Zeit dafür. Und jetzt habe ich eine ganze Woche und kann mir darüber Gedanken machen. Und dann, plopp, irgendwann wird's richtig geil.
Johanna, magst du mal erzählen, was du eigentlich so für Kunst machst?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt schon mal eingangs erwähnt hatte. Ich bin ja mehr so ein Performative. Ja, das habe ich gesagt. Ich mache mehr so performative und installative Sachen.
Magst du auch mal erklären,
was ja. Ich finde sie unter, darf ich das sagen, wo man dich findet?
johannabank.com.
Johanna zusammengeschrieben,
ja.
johannabank.com.
Genau.
Und das Tollste ist, auf der Website steht am Anfang eingebildete Künstlerin und ausgebildete Hure oder andersrum?
Genau andersrum, aber ja, da steht, ich bin eine ausgebildete Hure und eine eingebildete Künstlerin.
Ja, ich liebe diesen Satz. Neulich, den liebsten Clown.
Ja, ich habe einen neuen für dich, aber der ist auch nur geklaut, aber den habe ich auch direkt gefeiert und wollte mir auf meine Fahne schreiben, nämlich anschaffende Künstlerin.
Oh.
Ist auch sehr schön,
gut,
oder?
Sehr gut.
Das kommt von Marc-Uwe Kling, also da habe ich es ja aus dem Känguru. Der sagt ja, er als Kleinkünstler, ist er anschaffender Künstler. sagt das Känguru über ihn. Ja, genau. Anschaffende Künstlerin. Was tue ich? Es ist immer relativ schwer, das allgemein zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich müsste relativ schnell ins Detail gehen, weil das ist irgendwie vielleicht die Krux mit konzeptionellen Dingen. Man muss halt das Konzept ein bisschen erklären, um es übermitteln zu können, worum es geht. Aber oh Gott, ja, jetzt helft mir mal
so
kurz.
Das Erste, ich erzähle einfach mal, wie ich dich kennengelernt habe. Also Ariane hat mir von dieser tollen, tollen Künstlerin-Freundin erzählt, die sie hat und die sie damals im Kunststudium kennengelernt hat. Hat mich neugierig gemacht und hat gesagt, guck doch mal hier auf Instagram. Und dann habe ich ein Video gefunden. Soll ich mal erzählen, was in dem Video passiert? Weil das Video hat mich krass, es hat mich so krass getriggert, dass ich es immer wieder und wieder gezeigt habe und auch angeschaut habe. Und eigentlich dachte ich kenne den Text schon auswendig, weil ich es so oft schon gesehen habe. Aber prinzipiell bist es du, die vor einer Tankstellenzapfsäule steht. Und boah, was sagst du?
Sagen, es gibt ein Manifest. Vielleicht sowas ähnliches wie ein Manifest oder ein Vergleich. Ist ein Manifest oder ein Vergleich? Viel zu viel?
Naja, doch, das kann man schon so sagen. Ja.
Deine also, ja.
Genau.
Du beschreibst, wie dich jemand betrachtet und seine Vernarrtheit in deinem Körper und deine Titten, wie du es nennst.
Ja.
Und du möchtest, dass er dafür bezahlt, was es dich kostet.
Denn alles hat seinen Preis.
Ja, genau. Ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung.
Genau. Und begleitend zu diesem Gedicht, also es ist in Gedichtform, man sieht in diesem Video, wie ich, also die Tanksäule habe ich mir selber auch gestaltet. Sie ist halt rosa und golden und weiß und irgendwie super kitschig. Und man sieht, wie ich da sitze und den Zapfhahn putze mit so einem Lappen. Und ich tue das auch ein bisschen so, wie, also er kriegt schnell einen Phallus, wird schnell zu so einem Phallus-Symbol, wie ich ihm praktisch einen runterhole. Und am Ende sieht man, wie aus einer Art Come-Shot-Perspektive der Kamera, wie ich mir den Zapfhahn in den Mund stecke. Wie mit einer Pistole praktisch und in diesem Moment mit dem, denn alles hat seinen Preis, ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung, ist es wie, als würde ich abschießen und dann wird der Bildschirm schwarz und dann gleitet es rüber in die nächste Szene. Ja.
Ja, und diese Szene mit dem, wo du den Zapfhahn im Mund hast, ist eben wie in so einem Porno die Perspektive, die der Mann hat, wenn er nach unten kommt, wenn die Frau ihm einbläst und sie guckt nach oben. Und du drückst dann eben den Zapfhahn wie eine Pistole und dann kommt so ein Geräusch von so einer Spieluhr und es läuft eine Spieluhr mit einem
ja, das ist die Melodie von der fabelhaften Welt der Amelie.
Genau.
Und man sieht halt praktisch nur so meine Oberschenkel und wie sich langsam die Spieluhr so reinzieht.
Zwischen den Oberschenkeln
zurück praktisch in meine
Was Vagina. Für mich irgendwie in dem Moment so einen krassen Impuls ausgelöst hat, zu denken, oh ja, das ist wie eine Sanduhr oder Zeit, die abläuft, weil die Spieluhr wird irgendwann vorbei sein und das ist die Rechnung, also das ist die Zeit, die du quasi hast, die du in Rechnung stellst. So. Und man könnte ja, wenn man das sieht, als erstes total denken, boah, die hat ja, das ist ja krass, weil das ist ja krass Sexarbeitsgegnerin-mäßig oder so. So nach dem Motto, ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung und ich muss mich beherrschen. Dabei hat es gar nichts mit Sexarbeit zu tun in dem Sinne, sondern du hast halt ein Erlebnis gehabt.
Ja, das stimmt. Die Inspiration daher kam überhaupt gar nicht aus der Sexarbeit. Also sicherlich lässt es sich auf einzelne Situationen übertragen, die ich erlebt habe, in Situationen auch mit der Sexarbeit, die mir übergriffig erschienen und die mich genervt haben. Aber so all in all hat es wirklich gar nichts damit zu tun. Ich liebe diesen Job total, den ich mache. Nee, das kam daher, weil mir mal jemand in der Bahn begegnet ist, der angefangen hat, sich von mir einzuwichsen und mich dabei angeguckt hat und dann auch noch gefragt, ob wir zusammen auf die Toilette gehen wollen. Und da war ich so ein bisschen ja, super perplex, vor allen Dingen, weil es einer dieser super bescheuerten Momente war, wo man sich voll gut unterhalten hat. Und also ich hatte einfach ein gutes Gespräch.
Hast dich gut mit ihm unterhalten?
Ja, ja.
Wer hat dann angefangen?
Wir hatten voll den guten Vibe und es war irgendwie alles in Ordnung. Und dann plötzlich so aus dem Nichts heraus, und deswegen hat es mich vielleicht auch so baff gemacht und so überwältigt und mich so kurz auch einfach so sprachlos werden lassen. Deswegen gibt es auch irgendwo diese Zeile in diesem Gedicht, wo ich sage, ich frage mich, wer jetzt was zuerst bricht, ich das Schweigen oder du das Eis oder so. Mhm. Genau. Weil ich da halt auch, weil ich halt gedacht habe, ey, warum, also im Nachhinein habe ich gedacht, warum habe ich mich nicht weggesetzt? Warum so, ich war so schockiert davon, dass der das plötzlich einfach so tut. Also, ja. Keine Ahnung.
Es war halt einfach ein sexueller Übergriff, ne?
Ja.
Also, das kann man nicht anders sagen, als dass du halt einfach einen sexuellen Übergriff erlebt hast. In der U-Bahn, außerhalb der Sexarbeit, wohlgemerkt nochmal. Mhm. Das passiert nämlich tatsächlich auch Frauen außerhalb der Sexarbeit, dass sie Übergriffe erleben. Mhm. Und darum geht es wahrscheinlich einfach eher.
Ja, genau. Und ich meine, das, was es halt unterschied, also ne, es gab einfach keinen Konsens für diese Situation. Und in der Sexarbeit ist es was anderes,
da
weil da gehe ich ja
da
rein, da soll es ja auch darum gehen. Und Konsens ist da einfach das Stichwort. Und daraus hat sich dann eben aus so einer Wut heraus vielleicht auch dann dieses Gedicht oder diese Szene entwickelt, die ich da dann darstelle. Ja.
Aber es spielt ja, du setzt dich ja in deinen Texten häufig auch mit der Bezahlbarkeit von Kunst oder mit der Bezahlung oder
mit Abrechnen.
Mit Abrechnen, ja. Also für mich kommt jetzt irgendwie was fehlt mir gerade? Ich glaube, mir fehlt gerade noch mal ein bisschen so, bei Luisa haben wir ja sehr doll gespannt, wie ihr Arbeitsfeld sie in ihrer Sache inspiriert. Mhm. Und ist das jetzt nur die Bildsprache, die du wählst, die es in der Sexarbeit gibt, die denn sozusagen das, oder was interessiert sich so doll an der Thematik von Sexarbeit und Kunst? Also du tust es ja in Verhältnis.
Ja, das stimmt.
In deiner Arbeit, oder?
Stimmt. Also ich meine, es ist ein bisschen vielleicht das, was ich vorher noch meinte, mit diesen Parallelen zwischen dem sinnlichen Erleben und dem ästhetischen Erleben. Mhm. Und der Rest ist dann vielleicht einfach, na, diese normale Korrelation zwischen Dingen, die ich im Leben erlebe und die dann hinterher, für die ich eine Bildsprache suche, und weil einfach die Sexarbeit einen Großteil meines Lebens ausmacht, finden sich automatisch hinterher viele Dinge darin in der Kunst wieder, und dass ich das Bedürfnis habe, darüber erzählen zu wollen, weil am Ende ist alles, was ich künstlerisch tue, sind einfach Geschichten aus meinem Leben, die ich erzählen möchte und für die ich eine Bildsprache finde, und dann erzähle ich halt in gewisser Weise auf meine eigene ästhetische Form viel über meinen Job. Und Dinge, die mir dazu stoßen. Und das ist ja auch ein sehr intensives und ein sehr physisches Erleben. Und ich wähle wiederum physische Formen, um es zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Oder manchmal auch sprachliche Formen, aber ich verbinde sie ja oft einfach oder immer mit Bild, damit es auch auf eine sinnliche Art erfahrbar ist. Mhm. Ja.
Also du hast Texte, die du vorträgst, und du machst Videos, und du machst aber auch kleine Räume, also wir haben ja schon große Pläne zusammen. Also Johanna und ich wollen zusammen unsere allererste gemeinsame und für mich dann auch eigentlich meine allererste Ausstellung machen. Johanna hat schon Ausstellungserfahrung, aber wir wollen eben zusammen ausstellen, weil ich finde auch, dass ihre Kunst und meine Kunst interessanterweise total gut miteinander zusammenpassen. Also ich mache ja einfach eigentlich nur Gemälde, in Anführungszeichen. Und Johanna macht eben ganz viel Installationen, Performance, Videos, und das in einem Raum zu bringen, könnte ich mir vorstellen, gibt nochmal so eine extra Schwingung irgendwie rein. Ja.
Total. Das war auch spannend, weil jetzt zum Beispiel, weil du Johannas Arbeiten über Instagram kennst, hast du ja auf das Video dich sehr stark in deiner Beschreibung fokussiert oder einfach davon gesprochen. Und zum Beispiel, ich war in dem Raum, wo die Arbeit auch damals war. Mhm. Und da stand dann die Zapfsäule auf so einem Florokati oder auf so einem rosa, ich glaube, war der rosa oder was?
Ja, so ein rosa Teppich.
Rosa Teppich, und dahinter war dieses Video, was abgespielt wurde. Und an der Seite hatten wir noch so einen fiktiven
Kiosk,
ja, wo alles Mögliche und Unmögliche verkauft wurde. Also da war schon der Raum auch nochmal, ich glaube, deine Arbeit mit dem Video funktioniert sehr gut alleine auch, aber eigentlich hat es auch noch eine installative Komponente, die du dir, glaube ich, auch immer wünschst, ne?
Ja, total, auf jeden Fall. Und ich mag auch, wenn die Leute, die die Kunst betrachten, sich physisch in dem Raum erleben können. Und ich mag auch sehr gerne Räume in Räumen. Also zum Beispiel arbeite ich sehr gern mit dem Kabinenprinzip, dass ich Dinge von mir auch nochmal innerhalb einer Kabine zeige, in die man reingehen muss. Das zum einen mag ich daran, ich beschäftige mich viel mit Dingen, die hinter Vorhängen stattfinden. Also Sex findet im Verborgenen statt. Tod ist auch so ein Thema, findet im Verborgenen statt. Und das finde ich irgendwie schön. Dann nochmal so einen extra Raum zu schaffen, und es schafft Intimität. Also ich will direkt, dass jemand das Gefühl bekommt, allein durch diesen Vorgang, durch diesen Prozess, durch einen Vorhang gehen zu müssen und den wieder zuzuziehen und dann in einem separaten Raum zu sein, dass da allein schon das Gefühl auftaucht, oh Gott, hier passiert was höchst Intimes. Das ist natürlich, das sind so Dinge, die kann ich jetzt auf Social-Media-Plattformen nicht darstellen. Deswegen sind Ausstellungen dafür, macht es die Kunst nochmal anders erlebbar.
Ja, und auch bei mir ist es so, dass ich stelle mir meine Gemälde immer in einem Raum vor. Und ich möchte auch, dass dieser Raum dass die Gemälde den Raum auch irgendwie einnehmen können. Also ich stelle mir zum Beispiel diese Ausstellung nicht in diesem White Cube, in dieser White Cube-Situation vor, sondern wo das Bild für sich steht, sondern ich möchte eigentlich, dass das Bild im Raum ist und dass der Raum mit in dem Bild ist und irgendwie man selbst schon fast in dem Bild in dem Moment. Und das machst du halt auch. Also deine Arbeiten sind gleichzeitig begehbar und sind aber trotzdem Arbeiten. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wenn wir zusammen ausstellen, dass meine Arbeiten irgendwie mit deinen Arbeiten gleichzeitig insgesamt so einen kompletten Raum einnehmen. Mhm. Und irgendwie so eine sinnliche, einen sinnlichen Ort schaffen, der irgendwie so super surreal ist.
Total, ja.
Und wir beide spielen sehr viel auch mit diesem Element von Kitsch, würde ich mal sagen.
Ah, total.
Mhm. Und das ist auch interessant, weil das, ja, weil das ist schon, also manche Leute würden es vielleicht einfach kitschig nennen. Ich habe auch ganz viel gestruggelt damit, mit dem Thema. Und ich glaube aber, dass wir durch diese Art und Weise, wie wir das machen, einfach eine andere Welt kreieren können, in der das auch kein Kitsch ist, sondern in der, ja, ich kann das gerade nicht so formulieren. Ja, habt ihr irgendeine Idee?
Also Kitsch, ich habe darüber meinen spannenden Text gelesen, dass Kitsch halt auch häufig was ist, was keine Reflexion hatte. Also es gab mal eine Tote in der Sinn, das war irgendwie 1900, ich will jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Auf jeden Fall, diese Tote wurden von total vielen Künstlern besucht, weil die so friedfertig aussah in ihrem Tod. Und sie wurde abgebildet und nachgebildet. Und daraus wurden sozusagen diese kitschigen Wandmasken, die wir in alte Leute, Oma, Haushalten haben, die dann immer so an der Wand hängen. Mhm. Daher kommt dieser Trend eigentlich. Und der war besonders groß, glaube ich, in den 60ern oder 70ern, wo man halt sich diese Masken hingehängt hat. Und diese Maske nimmt eigentlich gar keinen Bezug auf nichts mehr von der Vorgeschichte. Und was es aber bei euch dreht, ist, dass man diese Elemente kennt, aber ihr verwendet sie und macht eine andere Erzählweise sichtbar. Mhm. Und daher könnt ihr euch vermeintlich kitschigen Sachen bedienen. Aber das meinte ich auch mit dem, bei deinem ersten Bild sollte es unbedingt eine Vulva und ein Squirten sein. Das wäre für mich kitschig gewesen, weil es ja auf dem Bild das Bild, die Aussage schon das enthalten hätte.
Mhm. Zu plakativ.
Es ist einfach sehr eindimensional dann.
Ja, plakativ. Vielleicht ist es dann auch eindimensional. Und was auch noch wichtig ist zum Kitsch gehören, aber auch immer Kitsch, sind immer Elemente, die uns auch berühren. Also die irgendwie so eine tiefe innere Sehnsucht nach was ausdrücken.
Mhm, total. Ich meine, in gewisser Weise, Kitsch ist ja auch irgendwie ziemlich in so Nachkriegszeiten entstanden. Mhm. Ne? Also es ist ja, jemand hat auch mal gesagt, ich weiß gerade nicht mehr wer, Kitsch ist die Abwesenheit von Tod und Scheiße und es drückt in gewisser Weise unser ganz tiefes Bedürfnis danach aus, dass die Welt einfach nur heile ist und dass es dieses ganze Dunkle nicht gibt und deswegen ist alles Glitzer und Rosa und wundervoll. Aber zum Beispiel würde ich sagen, dass es bei uns definitiv auch Scheiße gibt in unserer Kunst. Sie ist, und die macht, also, und die den Kitsch braucht es, um die Scheiße vielleicht auch zu kontrastieren. Und das beides zusammen befeuert sich ja total und schafft eine gewisse Tiefe.
Mhm. Mhm. Was ich jetzt nochmal irgendwie wichtig finden würde, auch, ist nochmal auf Sinnlichkeit anzugehen, weil, Luisa, du meintest, ja, meine Bilder, oder bei Johanna sieht man das auch nicht so gut und, ich glaube, es gibt immer ein Problem in der Darstellung über Social Media von Sachen, die eigentlich im Raum erlebbar sein soll. Auch ein Bild. Auf Fotos sehen die Farben nie so aus wie auf dem Bild an sich. Man hat nie diese körperliche Erfahrung zu einem Bild. Ein Bild kann weiß weiß ich nicht wie groß sein oder weiß weiß ich nicht wie klein. Selbst wenn wir es in Verhältnis setzen mit einer Person davor, können wir uns das häufig gar nicht richtig vorstellen. Und worüber ich irgendwie gerne, was jetzt nochmal so meine Frage wäre, wäre wirklich nochmal ja, einfach Sinnlichkeit auch zuzulassen. Weil ich glaube, dass... Ja, jetzt rede ich so viel. Aber was halt schon irgendwie, finde ich, spannend ist, wir können bei Luisas Bildern die richtig gut auch abwerten. Also wir können sagen, die sind viel zu voll. Da sind Sachen kitschig drauf. Mhm. Das ist überhaupt nicht, wie Kunst sein soll. Bei dir, oh, das ist aus dem Porno, wie langweilig. Also wir können halt auch immer kurz und oberflächlich schauen. Mhm. Aber was passiert sozusagen, wenn wir uns drauf einlassen?
Ja.
Also
und wenn wir uns physisch dazu in Relation setzen, ne? Und ich glaube, das ist irgendwas, das können einfach nur Ausstellungen leisten und das wird niemals ein Abbild von irgendwas im Internet schaffen, zu gucken, was passiert, wenn ich zulasse, dass mich die Arbeit wirklich einnimmt und wenn sie mich irgendwie physisch tangiert und wenn ich davor bin und ich mich ihr nicht so leicht entziehen kann, indem ich eben mal weiterklicke. Zeit ist da vielleicht auch ein Faktor. Man ist viel mehr gewillt, sich darauf einzulassen und sich Zeit zu lassen. ein Kunstwerk zu verstehen, auch vielleicht in seinen tieferen Schichten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Ich glaube, das ist irgendwas, so eine Zeit gönnen wir uns bei Social Media ganz selten. Ja. Also da sind wir mit der ganzen Fülle, mit der wir konfrontiert werden, ganz schnell im Weiterwischen und Weitergucken und Scrollen.
Also ich habe auf jeden Fall das starke Bedürfnis danach, diese Ausstellung zu machen und auch meine Bilder jetzt mal rauszubringen. Und irgendwie, ich glaube, ich sehne mich auch so ein bisschen nach Reaktion. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich denke, ich möchte gerne, dass Menschen das wirklich erleben, was ich da gemacht habe und da davor stehen. Und dass es so ein Gesamt, es eigentlich schon so ein Gesamtkonzept gibt, in dem man wirklich irgendwie unsere Sinnlichkeit oder unser Erleben wirklich nachfühlen kann.
Und ich glaube, ihr würdet es nicht machen, aber ich, wie ich jetzt rausgehört habe, sucht ihr auch einen Raum. Dieser Raum sollte, wenn du das hörst und du hast vielleicht einen Ausstellungsraum oder dir fällt vielleicht was richtig Gutes ein. Ich mache jetzt einfach schamlos Werbung, weil ich mache dir. Weil ich möchte nämlich auch gern diese Ausstellung.
Aber du weißt ja, dass du das kuratieren musst. Das ist hoffentlich klar. Ja.
Aber ich möchte diese Ausstellung auch gern sehen. Und das heißt, ich glaube, es wird irgendwie auch in einer gut zugänglichen Stadt ein wirklich großer Raum gesucht. Also ich würde sagen, wir sind schon bei 100 Quadratmeter eher mindestens. Und was wir auch suchen, sind natürlich Wände, die man bohren darf. Weil wenn du jetzt denkst, boah, ich habe hier richtig gut meine Klinik, da würde das richtig gut passen und dann darf man da keinen einzigen Nagel oder keine einzige Schraube in die Wand machen, ist das nicht sehr geeignet.
Man muss schon sehr viel Freiraum haben zu planschen und zu designen und sich auszuprobieren und zu gucken. Also ja, es muss schon irgendwie werkelbar sein, der Raum.
Und auch wenn du jetzt das hörst und denkst, ich habe keinen Raum, dann ist, glaube ich, eine richtig gute Idee und auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, sich auch einfach mal die Sachen anzugucken, die die beiden machen und vielleicht auch mit ein bisschen Zeit da rein zu investieren. Weil, ja, ich glaube, es ist einfach richtig, man kann sich auch selbst, also in Kunst kann man ja auch immer sich selbst ins Verhältnis setzen. Also man setzt sich ja auch immer selbst ins Verhältnis, ne? Und vielleicht ist auch manchmal, dass man mit was nichts anfangen kann. Das kann ja auch passieren. Aber das kann man halt nicht wissen, wenn man sich nicht einmal selber ins Verhältnis gesetzt hat.
Ja, total. Und ansonsten war es vielleicht auch einfach eine Reise in eine fremde Welt.
Also ja.
Und das kann auch total bereichernd sein.
Ja,
und
wieder halt.
Ja, also ich würde auch sagen, stay tuned. Also ich würde natürlich direkt auch nochmal im Podcast erzählen, wenn wir konkretere Termine haben, was eine Ausstellung betrifft. Und wir arbeiten daran. Wir haben schon, wir überlegen uns das Konzept und wir suchen eben noch Räume. Aber genau, das heißt, es wird irgendwie auf jeden Fall nochmal ein Update oder zwei Updates dazu geben, wann es stattfindet. Und ich bin so aufgeregt, dass es jetzt quasi offiziell ist.
Ja. Oh, das wird schön, ich freue mich schon.
Und was ich auch euch beiden nochmal sagen möchte, also ich glaube, dass eine Frau, die einfach ihre eigene Sexualität lebt, ihre eigene Schöpferkraft begreift, indem sie Bilder macht, auch einfach immer ein bisschen was Gefährliches hat. Also, dass wenn auch Leute nicht so positiv drauf reagieren, dass es auch einfach ja mit so einer Gefahr zu tun hat. Und auch, wir haben ja, glaube ich, auch mal über Kurtisanen, hast du vielleicht mal erzählt, dass du da ein Buch gelesen hast und dich das total fasziniert hat. Und ganz lange waren ja auch Sexarbeiterinnen die ersten Frauen, die eigentlich eigenständig Dinge tun konnten und Dinge machen konnten durch ihr Geld, was sie selber verdient haben.
Nicht durch einen Mann. Yeah. Genau. Ja, also es ist genau kein Symbol, es ist kein unterdrücktes, also man ist keine unterdrückte Persönlichkeit, wobei ich nicht sagen will, dass andere Leute, die das nicht machen, unterdrückt werden. Nee. In dem Fall ist es so, ja. Johanna, hast du Lust, jetzt zum Ende hin nochmal den Text vorzulesen, den du letztes Mal im Atelier vorgelesen hast, wo ich da, also ich war davon irgendwie ziemlich baff, es hat mich ziemlich angesprochen, also vielleicht werde ich jetzt gar nicht zu viel spoilern.
Ja, kann ich sehr gerne machen. Den kann man sich auch auf meiner Webseite auch angucken, schon sozusagen fertig performt, aber ich trage ihn hier auch sehr gerne vor, vor allen Dingen, weil es ein Text ist, der auf eine Art und Weise, na, ihr werdet schon sehen, Kunst und Sexarbeit in Verbindung bringt. Okay, ich lege jetzt einfach los. Wie schön sie ist, nicht wahr? Aber sie lässt sich auch was kosten. Man kann ihr verfallen mit Haut und Haar. Erst ist sie erbarmungslos nah und dann erbarmungslos fern, unerreichbar. Du hast sie so gern und wäre es nicht toll, wenn sie für immer bei dir bliebe? Aber das Wesen ihrer Liebe ist nicht exklusiv. Du siehst sie an der Seite von so vielen, immer öffentlich, immer in Phasen. Und was sie gibt, ist echt. Und dir wird schlecht bei dem Gedanken, dass sie dir niemals ganz gehört. Dein Herz beginnt zu rasen. Gib dich einfach hin, wenn sie dich betört, dich berührt so tief, wie du es selten fühlst. Sie wird alles schöner, aber auch unbequem wahr. Vieles ist billiger Kitsch, was sie dir gibt, ist rar. Eine attraktive Rebellin in tausend Gewändern. Und wenn sie dich berührt, kann sich alles verändern. Vielleicht deine Sicht auf die Welt? Und sie raucht, wo es ihr gefällt, auch wenn hier Rauchen zum Beispiel verboten ist. Denn Grenzen interessieren sie nur bedingt. Grenzen sind dehnbar und im Dehnen ist sie gut. Sie hilft dir, dich zu öffnen. Langsam, weiter, immer weiter, bis du irgendwann nackt und mittellos vor ihr stehst. Vertrau mir, flüstert sie dir zu, und du tust es, immer wieder aufs Neue. Dabei kennst du diese Masche, denn bevor sie dich verlässt, zieht sie dir ganz ohne Reue mit einem unschuldigen Lächeln auf den schönen Lippen den letzten Cent aus deiner Tasche. Die Kunst, diese Hure.
Oh, super impressive. Danke, dass du das uns vorgelesen hast. Und ich würde sagen, Das ist jetzt ein kleiner Eindruck von Johanna und mir, wie wir unsere gegenseitige Befruchtung wir arbeiten ja auch so an den Gedanken zur Ausstellung und kommen uns darüber immer wieder nah, und das ist, glaube ich, auch ein Teil Befruchtung dann. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ich bin auf jeden Fall super, super gespannt und auch gespannt auf euer Feedback zu allem. Und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
Ja, definitiv. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Und ich finde das jetzt abgedroschen, noch diese ganzen unterstützt uns bei iTunes und Patreon und so weiter zu sein.
Doch.
Macht die Stimmung kaputt. Genießt die Kunst.
Genau, genießt die Kunst. Und wenn sie euch gefällt und ihr habt Lust, was zu spenden, ich freue mich.
Vielleicht gibt es bis dahin auch den Spendenbutton.
Ja, genau. Ich werde einen Spendenbutton einrichten.
Also Johanna Bank und ihre Website findet ihr auf jeden Fall unten noch in der Box.
Na da.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.